Ja, Jesus, danke vielmals für dich, für deine Gegenwart, für deine Nähe, für deine Liebe zu jedem von uns. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst und uns wieder segnest, dass du uns füllst und erfüllst mit dir und mit deiner Gegenwart. Herr, wir brauchen dich und ich danke dir, dass du gerne gibst, dass du genug hast, dass es dir nie zu wenig, nie zu viel wird. Danke, Herr. Und so bete ich auch wieder, Herr, dass du meine Vorbereitung nimmst und diese Worte füllst mit Leben. Ich bete, Heiliger Geist, dass du diese Worte transportierst, so wie du es möchtest. Ich bitte dich darum, dass jeder gesegnet heimgehen kann und nicht mehr so heimgeht, wie er gekommen ist. Herr, bitte wirke du und danke dafür. Und ich bitte auch für das Mikrofon, das wieder funktioniert. Und danke dafür. Amen. Ja, das Mikrofon ist das Um und Auf, ob man mich versteht oder nicht. Und ja, und nachdem für Gott alles möglich ist und man für alles bitten darf, nicht zu groß, nicht zu klein ist, darf ich auch dafür bitten. Ja, von oben, von unten, von hinten und von vorn ist Gott bei mir. So haben wir es gesungen. Ist das nicht schön? Ich bin jedes Mal wieder begeistert, auch über diesen Kinderlobpreis. Weil in der Bibel, da steht auch, aus den Kindern ist dir Lobpreis zugesagt. Und das kann man erleben. Die sind so natürlich, so ursprünglich. Die hüpfen und springen. Es ist einfach schön. Ich freue mich darüber und bin dankbar, dass es das bei uns gibt. Heute möchte ich mir vom Apostel Paulus Worte ausborgen, um euch damit zu begrüßen. Er schreibt in all seinen Briefen am Anfang: Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Und das wünsche ich euch und das wünsche ich auch mir. Mein heutiges Thema ist Vergebung, der Same des Friedens. Es ist ein äußerst komplexes Thema und am Anfang, da wusste ich gar nicht, wo anfangen, wo ist oben, wo ist unten. Ich wollte ja auch so gerne eine Frohbotschaft und keine Drohbotschaft bringen. Ja, mit dem Zeigefinger wollte ich auch nicht zeigen, also was mache ich jetzt mit diesem Thema? Aber, wie immer, Jesus ließ mich nicht im Regen stehen und hat mir durch den Dschungel meiner Gedanken hindurchgeholfen. Und was dabei herausgekommen ist, das darf ich euch jetzt bringen. Ja, wie kann es bei mir auch anders sein, wenn ich nach einem Thema suche? Da gibt es immer ein Buch. Und so ist mir natürlich auch diesmal wieder ein Buch in den Sinn gekommen. Das heißt, die Macht des Vergebens und ist geschrieben von Eva Mochescore. Ich habe keine Ahnung, wie man das korrekt ausspricht. Und dieses Buch enthält die Lebensgeschichte eben von Eva Mochescore. Und ich will jetzt versuchen, so gut ich es einfach vermag, in dieser Kürze davon zu erzählen, wie es ihr ergangen ist mit Vergebung. Und ich möchte euch jetzt gerne mit hineinnehmen in dieses Geschehen. 1934 wurde Eva in Siebenbürgen geboren und sie lebte in einem kleinen Dorf in Rumänien. 1940 hatte das nationalsozialistische Reich Rumänien gezwungen, einen Teil Siebenbürgens an Ungarn abzugeben. Das Dorf, in dem Eva lebte und ihre Familie, Das gehörte aber dazu. Ein Onkel, der sah, was da kommen könnte, und er verkaufte all seine Sachen und wanderte nach Palästina aus. Er riet auch seinem Verwandten, dasselbe zu tun. Aber die Mutter von Eva, die konnte sich das nicht vorstellen. Sie sagte sich, wer hat schon Interesse an einem so kleinen Dorf, an den Menschen, die dort leben. Außerdem mit 4 Kindern, das war ja einfach zu viel. Und so blieben sie dort. 1944 kam dann die ungarische Polizei und verhaftete sie alle, verfrachtete sie auf einen Planwagen und brachte sie in ein Ghetto. Und von dort wurden sie nach Auschwitz deportiert. Eva hatte eine Zwillingsschwester, Miriam, und sie waren beide gleich angezogen, also sofort als Zwillinge erkennbar. Als die Menschen in Auschwitz aus den Waggons getrieben wurden, da hielt die Mutter ihre beiden Töchter ganz fest. Aber ein Wachmann erkannte sofort, das sind Zwillinge, riss sie von der Mutter weg und die Mutter wurde weitergetrieben und die Kinder auf die Seite gebracht. Die Mutter und ihre Geschwister sah sie nicht mehr. Den Vater hatte sie schon lange aus den Augen verloren. Die beiden Mädchen waren zu diesem Zeitpunkt, als das geschah, 10 Jahre alt und verstanden natürlich überhaupt nicht, was da vor sich ging. Was dann so alles kam, das möchte ich euch nicht schildern, denn es ist einfach zu furchtbar. Sie kamen mit anderen Zwillingsbärchen zusammen, an denen Dr. Mengele seine Versuchung durchführte. Und bis heute weiß sie nicht, was er da alles initiiert und gemacht hat und wozu. Aber Eva war eine äußerst willensstarke Persönlichkeit und in all diesem Grauen und Entsetzen hatte sie nur einen Gedanken: Ich komme da raus mit meiner Schwester an der Hand. Und so war es dann auch. Sie hatte mit ihrer Schwester überlebt und kam frei. Nur Heimat, die hatte sie nicht mehr. Familie auch nicht. Aber sie konnte bei einer Tante unterkommen. Und als diese dann nach Israel ausreiste, da stellte auch sie den Antrag und so reisten sie auch nach Israel. 16 Jahre war sie und ihre Schwester alt, als sie in Israel ankamen. Halbtags arbeitete sie und den Rest der Zeit ging sie dann zur Schule. Sie fing an, sich zu erholen, hatte nachts keine Albträume mehr und besuchte dann mit anderen Jugendlichen, die so wie sie den Holocaust überlebt hatten, eine landwirtschaftliche Schule. Sie genoss es einfach, frei zu sein, zu singen, zu tanzen und keine Angst mehr haben zu müssen. Nur ihr Herz, das war voll Hass auf Deutsche. Sie lernte dann ihren Mann kennen, der auch den Holocaust überlebt hatte. Und nach ihrer Heirat gingen sie dann nach USA, weit weg von Auschwitz. Sie verdrängte alles sehr gut, so wie auch ihr Mann. Und es war so, als hätte das alles nie stattgefunden. Sie schreibt: Ich bildete mir ein, dass es mir damit gut ging. Denn wenn sich die Gespenster der Vergangenheit wieder meldeten, dann zogen sie mich hinunter. Übrig blieb Hass. Und Hass zerstört. Das größte Opfer des Hasses ist derjenige, der ihn in sich trägt. Und ich war wirklich ein vorbildliches Opfer. So lebte sie in Amerika, bekam 2 Kinder, aber es ging ihr wirklich alles andere, aber nur nicht gut. Sie fühlte sich abgelehnt, nicht angenommen, aus den verschiedensten Gründen und war voller Bitterkeit und Groll. Das Ganze war dann noch schlimmer, als ihre Schwester an diesen Folgen von Auschwitz, an den Versuchen, die an ihr vorgenommen wurden, starb. Sie bekam immer wieder Einladungen an Universitäten in Amerika über ihre Zeit in Auschwitz zu berichten. Und einmal sagte ein Professor zu ihr, das wäre doch wirklich interessant, wenn einmal ein Arzt, der in Auschwitz war, auch mitkommen könnte und davon erzählen. Sie meinte dann trocken, wie stellen Sie sich das vor? Die stehen doch in keinem Telefonbuch. Wie soll ich die finden? Aber trotzdem, dieser Gedanke ließ sie nicht mehr los. Sie wollte ja selber zu gerne wissen, welche Experimente damals durchgeführt wurden. Da erinnerte sie sich an einen Film, den sie in Auschwitz gedreht hatte, wo ein Dr. Münch mit war. Und es gelang ihr tatsächlich, diesen Arzt ausfindig zu machen und einen Termin bei ihm zu bekommen. Nur, er war nicht bereit, mit nach Boston zu kommen, um dort zu referieren. Aber er lud sie ein nach Deutschland, dass sie zu ihm kommt, in sein Haus, in den Allgäu. Ihr könnt euch vorstellen, das war natürlich keine kleine Herausforderung. Und 1993 war es dann soweit. Sie traf diesen Arzt in Deutschland und war total erstaunt über ihre eigene Reaktion. Denn sie versank nicht in Hass, wie sie es eigentlich von sich erwartet hätte, sondern ganz im Gegenteil. Sie stellte fest, dass sie den Arzt mochte. Darüber war sie natürlich selbst total schockiert, denn das wollte sie ja gar nicht. Außerdem konnte er ihr nicht helfen. Er wusste selber nicht Bescheid über die Ergebnisse der Versuche damals. Und leider hatte er auch keine Dokumente darüber. Aber er gab offen seine Schuld zu. Und was ihr ganz wichtig war, er unterzeichnete ein Dokument, wo das alles, was sich so in Auschwitz zugetragen hatte, bestätigt wurde, sodass dies ein Beweis der Vernichtungslager war, was ja die Neonazis bis heute bestreiten. Sie war ihm so dankbar dafür und sie wollte ihm dafür danken. Alle rieten ihr davon ab, aber sie hatte es sich in den Kopf gesetzt. Und so dachte sie immer wieder darüber nach, womit könnte ich ihm danken. Nach 10 Monaten kam mir dann der Gedanke, wie wäre es mit einem Brief, in dem ich ihm alles vergebe. Sie schreibt, ich wusste sofort, Dr. Münch würde so einen Brief sehr schätzen. Doch plötzlich entdeckte ich noch etwas anderes, nämlich, welche Macht ich eigentlich hatte. Ich hatte die Macht zu vergeben. Vergeben stand in meiner Macht und ich konnte sie nutzen, wie ich wollte. Eine erstaunliche Entdeckung. So schrieb sie dann den Brief und fragte dann eine Freundin, ob sie diesen Brief Korrektur lesen könnte. Das tat die. Und sagte dann, ich möchte dir etwas sagen, dein Problem ist nicht Dr. Münch, sondern Dr. Mengele. Na, das war ein Schock. Aber sie wusste, ihre Freundin hat recht. So setzte sie sich hin und schrieb einen Brief an Dr. Mengele. Einen Brief, der anfangs mit allen Beschimpfungen gefüllt war, die sie im Wörterbuch nur finden konnte. Zuletzt aber schrieb sie, Und trotz allem, was du mir angetan hast, sollst du wissen, dass ich dir vergebe. Ich merkte, ich war nicht mehr das Opfer, nicht mehr passiv und hilflos, sondern die handelnde Person. Ich merkte, Vergebung befreit, und zwar nicht den Täter, sondern das Opfer. Diesen Brief an Dr. Mengele sandte sie natürlich nie ab. Sie wusste ja gar nicht, lebt er noch und wenn, wo. Aber für sie war es ganz wichtig. Durch diesen Brief wurde sie frei vom Hass und von dem inneren Schmerz der Vergangenheit. 1995 traf sie sich dann mit Dr. Münch in Auschwitz, wo er all diese Gräueltaten dokumentierte. Sie las dann auch eine Vergebungserklärung vor. Sie schrieb darin, dass sie in ihrem eigenen Namen vergibt. Denn es ist an der Zeit, weiterzumachen, die Wunden heilen lassen, zu vergeben, aber nie zu vergessen. Vergebung ist ein lebenslanger Vorgang und wir müssen es immer wieder trainieren. Darüber zu reden oder zu schreiben, das ist viel einfacher, als es zu praktizieren. Darum gibt Eva uns folgenden Rat. Wenn Sie entschlossen sind, zu vergeben, dann lassen Sie es nicht bei dem Vorsatz, sondern nehmen Sie ein Stück Papier und schreiben Sie all das auf, was Sie verletzt. Es ist so unglaublich viel Schmerz in Menschen vorhanden, die misshandelt wurden. Sie müssen das selbst erst einmal sehen und anerkennen. Ja, diese Tat hat mich verletzt, aber ich will frei sein. Um dieses Ziel zu erreichen, muss ich gewisse Dinge erledigen. Eine der Möglichkeiten, da herauszukommen, ist, setzen Sie sich hin, schreiben Sie einen Brief an den Täter, schreiben Sie alles auf, was so verletzend war, aber senden Sie diesen Brief niemals ab. Sie können den Brief schreiben, so oft Sie es brauchen, bis Sie es schaffen, dem Täter zu vergeben. Sie schreibt, wenn du vergibst, wird eine heilende Kraft frei. Du wirst spüren, dass dir all die Last von den Schultern genommen wird, die dich niederdrückt. Vergebung befreit von den Schmerzen der Vergangenheit. Nur die Vergebung macht frei von diesen Schmerzen. Vergebung bringt die Möglichkeit, in Frieden und Freiheit zu leben. Vergebung ist der Same, um den inneren Frieden wieder zu erlangen. So hat diese Frau es geschafft, ihren Peinigern zu vergeben und hat dadurch erfahren, wie befreiend das für sie ist. Sie wurde deshalb sehr angegriffen von anderen Holocaust-Überlebenden, denn die befanden, das kann man nicht machen. Diese Gräuel, die kann man nicht vergeben. Sie aber blieb dabei. Sie sagte, ich kann nur für mich vergeben. Und das will ich tun. Denn nicht vergeben, dieser Preis, der ist mir einfach zu hoch. Sie schreibt, Vergebung muss praktiziert werden. Sie muss ein Teil ihrer Persönlichkeit werden, sollte ein Teil der täglichen Erfahrungswelt werden. Erst dann lassen sich Wut und Ärger weitgehend aus dem Alltag entfernen. Und erst dann spüren sie diese gewaltige Kraft wie eine Energiequelle, die sie jederzeit anzapfen können. Vergebung beinhaltet eine solche Wucht, dass sie letztlich nicht mehr aufgeben wollen. Vor kurzem fragte mich ein Kind in meinem Holocaust-Museum, wie viele Jahre braucht es eigentlich, um vergeben zu können? Ich musste schmunzeln, denn dafür gibt es keine DIN-Norm. Je nach Heftigkeit der Umstände dauert es oft Jahre, bis die Flut der Emotionen zur Ruhe kommt. Wenn Sie im Umgang mit Ihren Schmerzen vertrauter geworden sind und begriffen haben, welche Kraft Ihnen zur Verfügung steht, um Ihr gesamtes Leben zu ändern, dann lernen Sie Vergebung sehr schnell. Jeder Tag, den Sie in Ihrer Wut und in Ihrem Schmerz verbringen, ist ein weiterer Tag, an dem Ihr Peiniger Sie kontrolliert. Sie halten den Schlüssel in der Hand, um sich zu befreien. Darum vergeben Sie. Es wird Sie heilen. Soweit ein Auszug aus Ihrem Buch. Mich hat diese Lebensgeschichte sehr beeindruckt. Denn eine Frau, die anscheinend Jesus gar nicht wirklich persönlich kennt, aber genau das lebt, was Jesus so wichtig war. Vergebt, so wird auch euch vergeben, sagt Jesus. Und auch im Vaterunser beten wir doch, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir bereit sind, denen zu vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Vergebung ist ein Prozess und es dauert oft, bis ich es schaffe. Es kommt immer auf die Tiefe der Verletzung an. Aber auch das muss ich nicht allein schaffen. Der Apostel Paulus sagt, Gott ist es, der es in uns schafft, das Wollen und das Vollbringen. Deshalb kann ich auch damit zu Jesus kommen und ihn bitten, dass er mir die Kraft des Heiligen Geistes gibt, dass ich vergeben will und es auch kann. Ein Sprichwort sagt, ein Weg von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. So möchte ich jetzt dazu einladen, dass wir es jetzt nicht nur bei diesen Gedanken belassen, sondern vielleicht heute mal diesen ersten Schritt setzen. Es ist noch nicht spät, wir haben noch Zeit, wir können noch still werden. Jesus bitten, dass er unser Herz durchforscht und einfach sieht, was da so noch drinnen ist, womöglich noch Groll oder Bitterkeit, nicht Vergebung. Bittet dann um die Kraft des Heiligen Geistes, dass er euch dabei hilft, den ersten Schritt zu setzen, der von ihm her dran ist. So denke ich, dass wir jetzt mal wirklich still werden, vielleicht die Augen schließen, wenn das hilft, und einfach den Heiligen Geist wirken lassen. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt zu jedem gehst, deine Hand auf jeden legst, jeden tröstest, hilfst, mit ihm redest, was immer du reden möchtest. Ich bete um die Gnade deines Heiligen Geistes, der uns jetzt hilft. Und ich danke dir dafür. Herr, du kennst unser Herz, welch ein trotzig und verzagtes Ding das ist. Aber für dich ist das kein Problem. Du liebst uns und du liebst uns so, wie wir sind, nicht so, wie wir sein sollten. Und so danke ich dir, dass du uns heute die Chance, die Kraft gibst, wieder ein Stück weiter in die Freiheit zu kommen. Die Freiheit, die uns Jesus so gerne schenken möchte. Jesus, ich danke dir, dass du uns alle kennst, dass dir jeder total wichtig ist. Und ich danke dir, Herr, dass du uns heraushilfst aus dem Gefängnis, in das wir uns selber eingesperrt haben. Danke, Herr, für deine heilende, liebende, verzeihende Gegenwart. Und wenn jemand jetzt findet, da brauche ich Hilfe, das kann ich nicht allein, dann bitte kommt nachher nach vorne und bittet jemanden, den mir vertraut, dass er mit euch betet, damit ihr wirklich diesen Schritt in die Freiheit setzen könnt. Die Jahreslosung heuer ist ja heute auch: Ich schenke euch ein neues Herz und ich lege einen neuen Geist in euch. So danke ich dir, Herr, dass du das auch erfüllst, dass du mit uns bist, für uns bist, bei uns bist und uns lieb hast. Danke, dass du uns immer lieb hast, nicht nur dann, wenn wir brav sind. Danke, Herr, für dich. Wir lieben dich. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.